Hallo und herzlich willkommen zur 6. Ausgabe von Black FM, unserem Podcast, das aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Wir freuen uns sehr, Peter Siegmund in unserer Mitte begrüßen zu dürfen. Er ist Blogger, Kinderbuchautor, seit frühem Erwachsenenalter Sportjournalist, später Gesellschaftskolumnist, stellvertretender Chefredakteur der Steirer Krone, Lokalchef, Ressortleiter Graz, passionierter Marathonläufer und seit 2003 Siegmund der Kommunikator, Mediendienstleister für Künstler, Ausstellungen, Konzerte, Festivals und auch Sportvereine wie dem SK Sturm. Ein herzliches Willkommen, Peter.
Hallo, grüß euch.
Und das bewährte Team von Black FM, das ich jetzt mal in aller Form dafür entschuldigen muss, dass wir die werte Hörerschaft so lange auf die Ausgabe 6 warten haben lassen. Wir werden uns zukünftig bemühen, die Pausen definitiv kürzer ausfallen zu lassen. Heute wieder dabei Fußballblogger, Systemkritiker, 12-Meter-Kolumnist auf laola1.at, Jürgen Bucher. Hallo Jürgen.
Hallo.
Und Taktikpoet, Systemanalytiker und Audiochronologe der Kurve, Frank Wonisch. Hallo Frank.
Hallo.
Mein Name ist Michael Belitz, wie immer auch dafür verantwortlich, dass die Sendung so chaotisch rüberkommt, wie sie auch angedacht ist. Für heute haben wir uns eigentlich nur ein großes Thema vorgenommen, und zwar die Krise beim SK Sturm Graz mit all ihren Verknüpfungen und gordischen Knoten. Zur hartnäckigen Frühjahrsunform, kaum Toren und noch weniger Punkten, wurde die Kritik am Trainer und Generalmanager immer lauter, und zuletzt überschlugen sich die Ereignisse. Gerald Goldbrich kündigte an, dass er die Agenten des Sportdirektors nicht weiter zusätzlich ausüben wird. Sturm werde diese Position bis Ende der Saison nachbesetzen. Praktisch am selben Tag veröffentlichte das Kollektiv 1909 eine Mitteilung und wird bis auf Weiteres den organisierten Support bei Spielen unseres SK Sturm einstellen. Neben einer Graffiti-Affäre rund um einen Journalisten und einer sehr bizarren medialen Vergeltungsposse erhärtete sich zudem die Frage auf die Begleitmedien, ob die Begleitmedien zu sehr kuscheln, die Fanportale und Online-Medien vielleicht zu kritisch berichten. Ja, und dazwischen steht ein Verein mit Teflon-Beschichtung, der einfach so dahinwurschtelt und das Wort Schadensbegrenzung zum Arbeitsethos hochstilisiert hat. Zur Einstiegsfrage, wenn man jetzt die Zuschauerzahlen sieht, die Aussendung der Fanclubs, diese anscheinend immer währende Unzufriedenheit auf scheinbar allen Seiten, was sich alle irgendwie gegenseitig bedauern scheinen, und dann umgekehrt auch diese latente Gleichgültigkeit, die sich da irgendwie eingeschlichen hat, nachdem die Spiele verloren wären oder nicht. Wie geht es dir, Peter, derzeit als Schwarzen?
Momentan oder gerade heute muss ich sagen, man muss ja sehr zufrieden sein, weil der SK Sturm hat ja mit dem gestrigen Erfolg in Grödig und mit den 3 dort erzielten Treffern die Frühjahrsbilanz an geschossenen Toren um, wenn ich das richtig rechne, 75% erhöht. Innerhalb von 2 Minuten der Nachspielzeit davon 50% erzielt. Also nach außen hin gesehen, viel besser kann man die Situation ja gar nicht treffen, als wir es heute machen, nach dem 3:1 in Grödig. Aber man muss die Kirche natürlich im Dorf lassen. Wenn man in Grödig nicht gewinnt, dann hat sich bei den Ansprüchen, die der SK Sturm an sich stellt, ohnehin alles aufgehört. Tatsache ist natürlich auch, welche Ansprüche darf der SK Sturm zurzeit noch an sich stellen? Wohin darf man sich orientieren? Wohin orientiert man sich? Und wie sehr kann man die Fans darüber im Unklaren lassen, was sie in Wirklichkeit noch erwartet und was unter den Voraussetzungen, die wirtschaftlich, finanziell und auch strukturell geschaffen wurden, in nächster Zeit noch ergeben wird?
Frank, da muss ich gleich aber jetzt Armin Wolf spielen. Du hast uns jetzt aber nicht gesagt, wie es da geht mit der Situation.
Mir geht es mit der Situation so, dass ich mir denke, ich habe es ja schon erlebt ich bin jetzt 53, das heißt, ich habe ja schon verschiedene Situationen des SK Sturm miterlebt, und ich bin keiner der Generation, für die selbstverständlich war, dass Sturm in der Champions League gespielt hat, dass man auswärts bei Rapid 5:1 gewinnt, dass man daheim, wenn man gegen die Austria nur 2:2 spielt, traurig nach Hause geht. Ich kenne diese Situationen, wo man einmal in 5 Jahren gegen Rapid gewonnen hat, ich weiß noch, da war ich vielleicht 14, 15, 4-0 gegen Rapid zu Hause im alten Liebenauer Stadion, wo 10.000 Leute so einen Tag so wunderschön wie heute gesungen haben und wo wir, glaube ich, noch 3 Jahre darüber gesprochen haben, wer bei diesem denkwürdigen Match dabei war. Mir geht's als schwarz gebrandeter mit schwarz-weißem Herzen zurzeit nicht so schlecht wie vielen anderen, weil ich diese Situation eben kenne und weil für mich grundsätzlich immer klar war, dass wir uns nicht in der Champions League etablieren werden, sondern dass der SK Sturm eben ein Verein ist, der heute in Sphären oder der kurzfristig oder mittelfristig in Sphären geschwebt hat, die einem in der Wolle gefärbten Schwarzen eigentlich gar nicht zustehen.
Ich verstehe den Punkt, ich sehe das aber ein bisschen differenzierter, weil ich mir denke, es hat nicht in erster Linie mit der Performance was zu tun und dass jetzt alle glauben, Sturm müsste Champions League spielen und dann wäre alles viel besser. Ich glaube, das ist die Erwartungshaltung ist immer ein Thema in Graz. Die ist zu hoch, die geht irgendwie in lichte Sphären immer wieder mal, die wahrscheinlich nicht angemessen sind. Aber das Problem ist eher das, wie man gerade schlecht ist und wie man dieses Schlechtsein kommuniziert. Und ich glaube, das ist das große Problem an der Sache, weil die Fans wären, glaube ich, nicht derart aufgebracht, wie sie es sind, wenn man diese ganze Geschichte anders kommunizieren würde und wenn man nicht sagen würde, wir können auswärts nicht besser Fußball spielen, wenn man gerade verloren hat. Es geht eher um diese Themen, glaube ich, was diese katastrophale mehr oder weniger Stimmung ausgelöst hat.
Bitte. Die Sache ist natürlich die, ich habe das in meinem Blog schon vor 3 Monaten mit dem Christian Grazer besprochen, der mir wahrscheinlich nicht sehr populär für eine Sturmikone gesagt hat, man muss sich damit abfinden, dass es definitiv in Zukunft eine zweigeteilte Meisterschaft gibt. Salzburg, Rapid und die Austria sind in einer eigenen Liga und hinten spielst du in einer 7er Bundesliga, wo du eben schauen musst, dass du diese gewinnst. Du spielst mit der Admira, mit Ried, mit Altach und wer auch immer dann dabei sein wird, diesen 4. Platz aus, der möglicherweise für den Europacup reicht. Aber zu glauben, dass der SK Sturm in Zukunft unter den ersten 3 mitspielen wird, das ist halt ein bisschen ein Irrglaube, fürchte ich. Es würde mich sehr freuen, wenn ich mich da irre, aber das wird nicht der Fall sein. Die ersten 3 sind in den nächsten Jahren weg.
Jetzt sind wir eigentlich schon mitten im Fan-Thema, was wir eigentlich erst nachher ansprechen wollten, aber ist okay, jetzt ziehen wir das vor.
Nein, wir wollen es gar nicht vorziehen. Ich möchte nur einen Punkt ganz schnell sagen. Du hast ja sehr viel Kommunikationsberatung betrieben bisher in deinem Leben. Würdest du als Kommunikationsberater dem Verein in der jetzigen Situation nicht raten, wenn der Christian Grazer sowas sagt, was wir in ein paar Folgen schon gesagt haben, dass man als Sturm Graz the best of the rest ist und nichts anderes? Wäre es nicht gescheit, als Verein das zu versuchen, in irgendeiner Weise darzustellen, dass man the best of the rest ist und nicht diese mehr von wir werden vielleicht auch wieder Meister nähert, weil wäre es nicht fairer den Menschen da draußen gegenüber, wenn man sagen würde, wahrscheinlich sind wir betoniert auf Position 4?
Es wäre meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit, den Fans reinen Wein einzuschenken und es würde auch ein absoluter Großteil der Sturmanhänger akzeptieren, dass man eben nicht mit Mannschaft mithalten kann, die im Geld schwimmen oder vom Mäzenatentum beseelt sind. Das geht eben nicht. Und jeder Schwarze wird einsehen, dass man mit einer jungen Mannschaft davor nicht mitspielen kann und vielleicht wieder einmal in 3, 4 oder 5 Jahren gegen Rapid gewinnt und sich dann so darüber freut, wie wir das vor 20, 30 Jahren gemacht haben.
Okay, also ich mache da jetzt mal kurz einen Cut. Das war jetzt einmal die Einleitung zum Fanteil, der nachher nochmal kommt. Ich möchte zuerst, glaube ich, ein bisschen mehr auf die Rolle der Medien. Wir sitzen ja selber hier da und wollen sehr, sehr kritisch und analytisch über diesen Verein reden dürfen. Und Studie 1 habe ich jetzt einmal gesagt, die kleine Zeitung. Also Jürgen, du warst ja zuletzt auf Sky Sport Austria bei Talk und Tore eingeladen und hattest die für unsere Medienart eigentlich die rare Chance mit Gerhard Goldbrich, aber auch mit Peter Klimkeit von der kleinen Zeitung zu diskutieren. Und eigentlich muss man da schon sagen, dass jetzt zum Beispiel im Falle von Herrn Klimkeit wenig dazu getan wurde, diesen Vorwurf des Gleichgeschaltetseins mit dem Verein zu entkräftigen. Also er hat zum Beispiel gesagt, dass Jauch Foda zurückgeholt hat, wird einen guten Grund haben. Oder zum Beispiel, wenn der Präsident und der Vorstand entscheidet, keinen gemeinsamen Weg mehr zu gehen, dann werden sie es machen. Und meiner Meinung nach ist ja das genau die Art des Journalismus, die uns so ganz allgemein unser Kopfschütteln verursacht. Ich kann ja nicht als Journalist dauernd implizieren, sie wissen ja schon, was ich tun, also darf man das nicht kritisieren und hinterfragen und darf das alles nicht unerwünscht sein. Wie siehst du das?
Ist es vor allem so, dass es einen großen Unterschied gibt, vor allem an Peter Klimke, der hat sich ja quasi auf live auf Sendung geoutet dazu, dass er der große Staatsanwalt oder der große Anwalt des Frankofoder ist, weil wenn es Kritik gibt, gibt es momentan die Kritik in die Richtung, dass der Verein ihm nicht die Rahmenbedingungen zur Verfügung stellt, um erfolgreich zu sein, aber er selbst ist nie schuld. Und diese Art der Begleitmedien, wie man sie irgendwie die ganze Zeit schon nennen, ist einfach aus meinen Augen, aus meiner Perspektive ein Skandal, weil du kannst nicht als großes, einflussreiches Medium hergehen und die Kritikpunkte, die du kennst und er kennt sie und die Missstände, die er kennt, nicht thematisieren und auf eine gewisse Art und Weise einfach einen Kampagnenjournalismus zu machen, um jemanden zu verteidigen, der ihm einfach nahe steht. Das ist mein großes Problem dabei.
Peter.
Na, ich bin ja schon seit geraumer Zeit überrascht, um das mal vorsichtig auszurücken, darüber, wie der Journalismus in der Steiermark im Allgemeinen, der Sportjournalismus in der Steiermark im Allgemeinen und in Graz im Besonderen funktioniert. Diese nicht einmal mehr mangelnde Äquidistanz zwischen dem SK Sturm und den Protagonisten in den Redaktionen ist wahrscheinlich einzigartig. Und wenn das vom Leser oder von den Lesern so gutiert wird, dann wird das auch weiterhin so geschehen. Wenn ein Trainer, ein Funktionärsstab oder ein Verein so mit Glacé-Handschuhen angefasst werden, werden sie das natürlich von sich aus nicht ändern. Ändern könnten das nur die Journalisten bzw. die Redaktionen bzw. die jeweiligen Sportchefs, da die das ganz offensichtlich nicht nur nicht wollen, sondern auch nicht tun, wird sich da auch nichts ändern und wir werden weiterhin diesen Sportjournalismus in der Steiermark haben, den wir bis jetzt bekommen.
Frank, man kann eigentlich sagen, wir leben in einer sehr aufgeklärten Medienwelt. Man hat den Zugang zu sehr vielen Ideen, zu Analysen, Statistiken. Das Internet ist voll mit solchen Sachen. Warum kann diese antiquierte Art des Journalismus in den Printmedien eigentlich nicht aufgegeben werden?
Ich glaube, sie könnte ja aufgegeben werden. Die Problematik ist ja wahrscheinlich eher die Herangehensweise in den Redaktionen zum einen, dass es halt auch ein bisschen bequemer ist, es so zu machen, wie es jetzt ist. Und wenn die Kritik direkt an das Blatt gerichtet nicht stark genug ist, dass diese Art der Berichterstattung irgendwie von gestern ist, dann wird sie nichts ändern müssen, weil der Leidensdruck zu klein ist. Und auf der anderen Seite muss man halt auch, so ungern ich das jetzt tue, die Medien dahingehend ein bisschen verteidigen, dass die Ressourcen in den Redaktionen halt auch mehr als knapp sind. Das bedeutet auch, dass die Zeitfenster, die es gibt, um eine Geschichte zu schreiben, die dann in Print und auch in mehreren Teilen digital verwertet werden muss, um das zu produzieren, die Zeitfenster werden immer kleiner, immer knapper. Und da sind Journalisten in ihrer Gatekeeper-Position wahrscheinlich auch ein bisschen darauf angewiesen, Informationen in einer Art und Weise, wie es für sie halbwegs erträglich ist, zu nehmen und mehr oder minder 1:1 umzusetzen. Sieht man in österreichischen Medien oft genug, dass in sehr vielen Zeitungen, auf sehr vielen Online-Plattformen 1:1 die Inhalte der APA wieder auftauchen, wortgleich, absatzgleich hinein kopiert. Wir sagen bei uns intern immer Copy-Paste-Journalismus dazu. Das ist natürlich nicht super, das ist nicht die Idee des Ganzen. Auf der anderen Seite muss man ein bisschen das andere Paar Schuhe auch anziehen und sagen, die haben halt auch gar keine Zeit für nichts. Und da müsste es halt auch eine andere Prioritätensetzung geben für solche Themen. Und wenn es die nicht gibt, kommt, glaube ich, auch ein bisschen dieser Journalismus dabei heraus.
Aber eben darum geht's ja. Es geht ja nicht um die Quantität, die ist sicher begrenzt und die Redakteurszahl sinkt und so weiter und so fort. Du hast vollkommen recht. Aber wenn ich weiß, ich habe so und so viele Ressourcen zur Verfügung und ich habe dieses Hintergrundwissen, das diese Leute sicher haben, dann kann ich meine Prioritäten eben, wie du sagst, dementsprechend setzen und zu sagen, ich mache halt nicht diese Schulaufsatzgeschichten vor jedem Match, sondern ich greife mal ein Thema raus und beschäftige mich mit dem 1-2 Wochen lang. Macht ja von den Ressourcenaufwänden her keinen Unterschied.
Ich widerspreche dir ja überhaupt nicht. Ich sage nur, so leid es mir tut, glaube ich, das ist eine der rationellsten Erklärungen, warum das passiert, was hier passiert. Man kommt aufgrund der, wir nennen es immer Verhaberung mit dem Verein, recht einfach an mittelprächtig aktuelle Inhalte, bringt die dann in einer Art und Weise, die den Verein nicht wehtut. Und um sich nach draußen rechtfertigen zu können, schreibt man alle 3 Monate einmal eine Glosse, in der man dann schon sagt, jetzt muss aber der Verein dann mal schauen. So geht das dann doch nicht mehr. Ne?
So ist es vor kurzem passiert.
Ja, genau, so ist es vor kurzem passiert. Um dann sagen zu können, na einmal habe ich was Kritisches geschrieben. Ne? Und das reicht halt dann. Ne? Das ist das Basisproblem, dass es halt reicht. Aber da muss man wahrscheinlich auch 2 Stufen weiter oben ansetzen und einem Chefredakteur öfter mal hinterfragen und ihm die Frage stellen, ob das Journalismus ist, wie er ihn sich für sein Qualitätsmedium vorstellt.
Im Falle der Kleinen Zeitung ist es ja so, dass er sich das nicht so vorstellt, nur ihm sind offenbar auf irgendeine Art und Weise die Hände gebunden, die er mir bis jetzt nicht erklären konnte.
Das brauchen wir da auch gar nicht diskutieren. Wenn der Chefredakteur darauf keinen Einfluss hat, was der Sportredaktion macht, dann hat er als Chefredakteur Problems, meine Meinung.
Eben. Andererseits gibt es auch eine sehr kreative Art des Journalismus, wie es vor kurzem vorgelebt wurde. Und zwar gab es ja diese Graffiti-Geschichte rund um den Journalisten Burkhard Enzinger von der Kronenzeitung. Und man muss jetzt einmal sagen, also es ist zunächst einmal sehr dümmlich und man kann es nicht unbedingt als Lausbubenstreich irgendwie abtun, dass halt Leute irgendwie den Privatbereich eines Journalisten aufsuchen und dort herumschmieren. Das steht ja völlig außer Frage. Die Antwort darauf auf einem Zweiseiter in der Kronenzeitung, wo blind auf die Leute auf den billigen Plätzen draufgehauen wird, die beim Stadion Eingang den Anstand abgeben, ist aber eigentlich eine desaströse Form des Journalismus, meiner Meinung nach, oder, Peter?
Ja, man muss da, glaube ich, auch wieder mal die Kirche im Dorf lassen. Ich kenne den Burkhard Enzinger natürlich gleich, wie ihr ihn auch kennt. Und ich kann das menschlich sehr wohl nachvollziehen, dass er da einmal gesagt hat, jetzt ist Schluss. Und dass er da natürlich sein Medium ausgenützt hat und das auch sehr plakativ zum Ausdruck gebracht hat, was ihn da verständlicherweise beschäftigt, mag Kritik hervorrufen. Ich sehe das aber nicht so dramatisch, wie ihr das seht, weil das sowohl Gott sei Dank diese Beschmierungsgeschichte ein Einzelfall war, wie ich auch annehme, auch die Reaktion des Burkhard Enzinger drauf ein Einzelfall ist, den ich bisher so in einem Medium noch nicht gekannt habe. Aber ich finde, das war durchaus in Ordnung. Meiner Meinung nach war das okay, das mit den billigen Plätzen und mit dem, sagen wir so, das mit den billigen Plätzen, das ist wirklich diskutabel, weil auf den billigen Plätzen machen die mehr Stimmung als alle anderen auf den teuren Plätzen zusammen.
Zurzeit nicht.
Richtig. Sagen wir, bis zum Tag X, gebe ich dir recht, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Das mit dem Anstand würde ich zumindest nicht ganz von der Hand weisen. Es hat da sicher, ich denke da an die Sauschädel-Geschichte und so weiter, und sicher noch etliche mehr Aktionen, die ich jetzt nicht parat habe. Also lassen wir es beim Sauschädel, weil den weiß ich jetzt beim Florian Kainz. Aktionen gegeben, die ich absolut nicht unterschreibe. Und drum bezeichne ich mich auch nicht als Sturm-Fan, sondern als Schwarz-Weißer von Kindtagen an, als Anhänger, weil Fan hat für mich immer, also habe ich immer im Hinterkopf zusammengesetzte Hauptwörter wie Fanrandale, Fanausschreitungen und so weiter, Fankundgebungen der übleren Art, wie eben die eben besprochene. Und drum das mit dem Abgeben des Anstandes am Eingang deines Stadiontoren, da bin ich zumindest teilweise sehr wohl beim Burkhard Enzinger.
Sie muss jetzt vielfach widersprechen.
Gut.
Weil man erstens Fan nicht nur in diesen zusammengesetzten Hauptwörtern verwenden sollte, finde ich, weil es gibt da durchaus andere Kombinationen, die man da machen könnte. Aber ich möchte da gar nicht um die Terminologie streiten. In Wirklichkeit ist es genauso nicht legitim, den Sauschädel Hochhaltern mehr oder weniger dann kollektiv auf alle überzuschülpen und zu sagen, alle wollten das, alle haben das gut geheißen, das ist nicht gut rübergekommen, war sicher keine super Aktion. Genauso ist es keine super Aktion eines Journalisten, auf derart blamable Weise sein Innerstes nach außen zu kehren und da so eine Art Rundumschlag zu machen, das ist für mich einfach eine Stilfrage. Und ich finde, wir geben dem einfach zu viel Platz, weil in Wirklichkeit dieses komische Schreibstück, das er da produziert hat, blamiert ihn eh selbst am meisten.
Frank.
Ja, also ich habe zu dem nicht so wahnsinnig viel Meinung. Ich kann beiden Wortmeldungen da jetzt einiges abgewinnen. Das Eindringen in die Privatsphäre von einem Journalisten finde ich peinlich, lächerlich und deppert, ganz ehrlich. Also Punkt, Umschluss, nicht mehr, nicht weniger. Die Pauschalwatschen, die der Herr Enzinger dann versucht hat auszuteilen, die finde ich genauso deppert, weil das hätte man auch auf einer anderen intellektuellen Ebene abhandeln können und schlicht und ergreifend sagen können, diejenigen, die das gemacht haben, sind Trotteln. Punkt. Das hätte es auch getan, finde ich. Das Pauschalieren finde ich unnötig. Das finde ich komplett unnötig, weil, wie der Jürgen richtig gesagt, den plakativen Sauschädel bei dem damaligen Rapidspiel haben auch 3-4 Typen hochgehalten und nicht 4.000. Und das haben rundum 20-30 lustig gefunden und nicht 4.000. Also das muss man schon, wie du vorher gesagt hast, die Kirche immer im sprichwörtlichen Dorf lassen, so auch bei dieser Geschichte, glaube ich.
Gut, das mit Pauschalieren, das wissen wir alle, ist ohnehin ein sehr fragwürdiges Ding, weil es gibt auch nicht die Griechen und die Syrer und die Asylanten und die Flüchtlinge, sondern es gibt immer Einzelfälle, einzelne Individuen im positivsten Sinne des Wortes gemeint. Und daher gibt es auch die einzelnen Mitglieder der Fanclubs. Drum pauschalieren ist immer ein sehr, sehr mühsames Ding.
Ja, ich meine, es ist eine mediale Krankheit, braucht man gar nicht drüber reden. Es ist halt auch einfach und bedient halt einfache Skripts und Frames und so funktioniert halt Mediengestaltung. Aber man könnte halt auch differenzierter damit umgehen, wenn man denn wollte. Ich unterstelle dem Herrn Enzinger, in dem Moment hat er auch nicht gewollt.
Ja. Aber es ist schon sinnbildlich dafür, wie dieser Journalismus funktioniert, indem er eben nicht in der Lage ist zu differenzieren und sein eigenes Ding, auch wenn man es möchte, vielleicht so darzustellen, dass es einmal ein bisschen anders ausschauen würde. Es ist ja immer eine Frage dessen, was dabei rauskommt.
Das ist richtig, ja.
Genau. Wir schalten jetzt um zum Verein. Die Selbstdarstellung des Vereins oder Franco Foders Reise nach Frankfurt. Das ist, glaube ich, ein sehr plakatives Beispiel. Also wir haben heute hier einen wirklichen Medienexperten hier sitzen. Ich frage jetzt einmal ganz gerade heraus, weil sie mir einfach nicht erschließt und weil du es auch in deinem Blog abgehandelt hast. Warum kann sich Franco Foder nicht einfach in einer Pressekonferenz hinsetzen und sagen, ja, ich war in Frankfurt bei einem Gespräch mit den Verantwortlichen der Eintracht. Das ist ein deutscher Bundesliga-Verein. Ich glaube, jeder Trainer der Welt wäre froh, einen Job bei diesem Verein zu bekommen. Es ist vollkommen in Ordnung, dorthin zu fahren. Dann braucht man keinen Präsidenten, der sagt, der habe nicht geredet mit Foder. Wir brauchen keinen Generalmanager, der private Gründe anführen muss, warum der Franco Foder nicht bei Sky sein kann. Und es muss kein Dritter, also kein Berater sagen, er war dort und hat ein gutes Bild hinterlassen. Und Foder sagt dann wieder, ja, er beteiligt sich nicht an irgendwelchen Spekulationen. Ist das nicht irgendwie ein bisschen sinnbildlich, wie alles bei Sturm läuft? Kommunikativ?
Es ist mehr als sinnbildlich, aber es ist vor allem mehr als sinnbildlich dafür, wie kommunikative Dinge im Zusammenhang mit Franco Foder laufen und wie Journalisten bei uns damit umgehen. Grundsätzlich habe ich das ja bisher auf die Grazer Journalisten beschränkt, nur dieses Interview gab es ja im Vorfeld des, welches Spiel war das? Ist egal, jedenfalls im Vorfeld der Live-Berichterstattung über das betreffende Heimspiel, wo der Field-Reporter den Franco zwei- oder dreimal gefragt hat vor laufender Kamera, Herr Foder, waren Sie in Frankfurt? Und er darauf sagt, ich beteilige mich nicht an Spekulationen. Und ich habe das in meinem Blog so dargestellt, dass ich geschrieben habe, wissen Sie, wie die Hauptstadt von Kambodscha heißt? Und die Antwort darauf ist, ich habe Ihnen schon wiederholte Male gesagt, dass ich zu meinem Apfelstrudel keine Vanillesauce mag. Und so war das für mich. Und wenn du als Journalist nicht in der Lage bist, eine konkrete Antwort einzufordern, ist das einfach journalistische Mangelware.
Ja, aber es passiert in der Politik auch so. Also man weicht Fragen auf, seine Themen sozusagen und seine Standpunkte transportieren zu können.
Ja, du musst zumindest jetzt sagen, dass der Journalist schuld war, dass der Franco Foder keine Antwort gegeben hat?
Nein, das nicht. Aber ich hätte ihn zumindest dann nicht so weggehen lassen. Weil dann hätte ich zumindest gesagt als Reporter, okay, ich nehme zur Kenntnis, ich frage Sie etwas und ich bekomme von Ihnen keine konkrete Antwort. Punkt, das wäre es gewesen. Du kannst dir natürlich nicht dazu zwingen, etwas zu sagen.
Ja, natürlich, aber das ist wieder das Thema, das wir vorher hatten, dass die journalistische Qualität da durchaus mangelhaft ist. Das stimmt, aber es ist andererseits auch die Kommunikation des Vereins durchaus sehr mangelhaft, weil man nicht nur mit dem Thema Foder ist in Frankfurt so umgeht, sondern es ist immer so, dass man alle Dinge versucht zu verwässern, zu verschleiern, irgendwie so wegzukommunizieren, dass man glaubt, man hat damit den Elefanten aus dem Raum geräumt. Man merkt aber nicht, dass man den immer größer macht mit dieser Art der Kommunikation, weil man eben immer diesen Raum für Spekulation gibt, indem man nie irgendwas konkret kommuniziert. Genauso wie man sich nicht konkret positioniert, was man als Verein denn sein möchte. Und genau das macht ja auch die Fans so wütend. Genau das gibt diesen Raum für diese Wut, die da irgendwie aufsteigt. Die erzählen uns immer irgendeinen Schmarrn. Wir sehen das alles nicht, was da passiert.
Es gibt ja offensichtlich ein großes Problem in der internen Kommunikation beim SK Sturm und solange das nicht gelöst ist, kann es mit der externen Kommunikation nicht klappen, weil wenn sogar der Herr Foder und sein Manager, der Hagmeier, mit geteilter Zunge sprechen, wenn nicht einmal die zwei das Gleiche sagen, wie soll das dann funktionieren, dass der Verein das Gleiche sagt oder dann überhaupt das nach außen geht?
Ja, aber liegt es da nicht ein bisschen der Hund ganz woanders begraben, und zwar in der Tatsache, dass da ganz viele Menschen am Werken sind, die sich der Tragweite ihrer Handlungen kommunikativer Art und Weise in keinster Weise Bewusstsein, dass die einfach null Bewusstsein für die Wichtigkeit von koordinierter Kommunikation haben. Weil ganz ehrlich, wenn ich das Duo Foda-Hagmeier bin und Foda fliegt zur Eintracht für ein Hearing, dann könnte ich mir als das Duo Foda-Hagmeier eine Sprachregelung dafür zurechtlegen, bevor der Franco Foda in einen Flieger steigt. Das ist jetzt keine Rocket Science. Wenn die zwei das nicht machen, dann könnte ich mir als professionell geführter Verein mit einer Kommunikationsstrategie überlegen, gut, was haben wir als Verein für eine Sprachregelung für den eventuell auftretenden Fall, dass irgendwer draufkommt, dass der Foda in Frankfurt war und dann fragt wer. Aber anscheinend sind wir bei Sturm Graz immer der Meinung, dass niemand draufkommt, wenn der Cheftrainer von Sturm Graz zu Eintracht Frankfurt fliegt. Und dann haben wir keine Sprachregelung zur Hand. Ich meine, das ist ja KMU-Niveau. Entschuldigung, ich will jetzt die Klein- und Mittelbetriebe Österreichs nicht irgendwie schlecht machen, aber das ist ja unglaublich.
Ich Sturm kann ist ja, ein KMU.
Ja, das ist mir wurscht. Aber ich kann ja als Unternehmen wie Sturm Graz mit einer breiten Wirkung wie Sturm Graz und einer Medienpräsenz wie Sturm Graz, ich meine, früher hätten wir das einmal in Zeitungsquadratzentimeter umgerechnet in alten Zeiten, da kann ich mir ja nicht so unvorbereitet Woche für Woche in solche kommunikativen Desaster selbst hineinreiten, indem ich einfach meine Hausübungen nicht mache. Das ist ja unglaublich. Ich meine, jeder Drittligaverein in Deutschland hat eine professionellere Außendarstellung. Das ist unfassbar. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich so dermaßen unvorstellbar, dass man das tut als ein Verein, der professionell wahrgenommen werden will und Geld dafür ausgibt, indem er Menschen hat, die für Pressearbeit zuständig sind, die für Marketing zuständig sind, indem er Geschäftsführer zahlt, die ein gutes Gehalt haben, etc. etc. Das ist für mich so unglaublich.
Aber entschuldige, du hast einen normativen Anspruch jetzt, der der Realität nicht gerecht wird. Du glaubst, es wird Geld für Kommunikationspersonal ausgegeben, du glaubst, es beschäftigen sich viele damit. Das ist alles ein unglaublicher Irrglaube. Es gibt einen schlecht bezahlten Pressemenschen,
aber es gibt
der dieses einen ganze Ding machen muss, aber nichts da. Weil der Alexander Fasching kann nicht kommunizieren, was er gerne möchte. Der muss den Goldbrich fragen und dann muss er den Jauch fragen und kriegt oft unterschiedliche Antworten. Da hast du die Lösung dafür, warum so kommuniziert wird. Es gibt keine Strategie, von der du redest. Es gibt
nicht. Ich habe auch nicht gesagt, dass es eine Strategie gibt. Wie gesagt, für mich ist es unvorstellbar, dass jemand mit einer dermaßen medialen Breitenwirkung keine Strategie hat. Das ist für mich unvorstellbar. Das finde ich einfach unprofessionell. Und dass, wenn der Cheftrainer, und dann bin ich schon fertig, nach Frankfurt fliegt, ist es mehr als wahrscheinlich, dass irgendwer draufkommt und dass Fragen kommen. Und dass dann eine Horde von gut bezahlten Menschen keine gemeinsame Antwort darauf hat, das finde ich mehr als lächerlich.
Ich bin ja voll bei dir, nur das sind hemdsärmelige Macher-Checken-Menschen, die glauben, Kommunikation ist irgend so ein Blödsinn, den man nebenbei mitmacht. Das ist tatsächlich immer nur so. Das ist einfach eine altmodische Denke, die dann aus diesen Köpfen noch nicht draußen ist. Die glauben immer, wenn man was kommuniziert und wenn man was strategisch irgendwie versucht nach außen zu tragen, ist es so, dass man den Journalisten die Möglichkeit zur Spekulation gibt. In Wirklichkeit ist es aber umgekehrt. Sie denken immer, wir sagen lieber nichts und dann passiert uns auch nichts.
Ist das so? Ist hemdsärmerlicher Macher-Check mit altmodischem Zugang? Trifft es?
Würde ich mich nicht zu sagen trauen, weil okay, mir mittlerweile die Einblicke in die Tiefen des SK Sturm fehlen. Aber Tatsache ist es natürlich, dass es wie in vielen anderen Unternehmen größerer und kleinerer Natur auch beim SK Sturm nicht wirklich Wert darauf gelegt wird, Kommunikation anständig zu betreiben. Aber wie ich schon vorher gesagt habe, wie der Franke auch nicht wiederholt hat, sondern mich darin bestärkt hat, wenn nicht einmal der Foda und der Hagmeier es schaffen, mit einer Zunge zu sprechen, wie soll das dann weitergehen, dass es der Verein schafft? Und, das möchte ich vielleicht jetzt noch hinzufügen, ich kann ja jetzt nicht, überhaupt nicht nachvollziehen oder sagen, hat der Verein nur schlecht kommuniziert oder haben die das wirklich nicht gewusst, wie der Herr Foda hinausgeflogen ist? Ich weiß das nicht, weil wenn sie wirklich davon überrascht worden sind, dann kann man ihnen nicht vorwerfen, dass sie nicht vernünftig kommuniziert haben beziehungsweise sich damit nicht auseinandergesetzt haben, wie man das an die Öffentlichkeit trägt. Und dann gibt's ganz was anderes. Da muss man fragen, wie geht es, dass der Trainer zu einem Hearing fliegt und das dann so unter den Tisch gekehrt wird, wie es der Herr Präsident Jauch gemacht hat, der gesagt hat, ist mir eigentlich egal, ich habe mit ihm noch gar nicht darüber gesprochen und ich habe natürlich keine Angst, diesen Trainer zu verlieren.
Ich bin mir sehr sicher, dass Sie gewusst haben, wo er ist, weil ich habe den Goldbrich am gleichen Tag am Abend getroffen und es war nicht so, als wäre er irgendwie überrascht oder irgendwie auf eine Art und Weise beunruhigt, dass er nicht weiß, was sein Trainer ist. Also bin mir ziemlich sicher.
Dann ist es eine kommunikative Meisterleistung der negativen Art.
Generell jetzt nochmal zu dieser Kritik, also wie geht der Verein mit Kritik um? Wir sehen ja, wir haben das ja eh schon mal angesprochen in früheren Sendungen, wir sehen ja, wie es in Deutschland oder zum Beispiel in England mittlerweile gehandhabt wird, also Verein sozusagen Presseleute nur noch bei Einladung zu Pressekonferenzen zulässt, beziehungsweise das vereinseigene Medienprogramm massiv pusht. Andere Medienvertreter kommen da gar nicht rein. Bei Sturm nimmt das ja eigentlich fast ähnliche Ausmaße an. Wir hatten ja auch schon mal zum Beispiel eine Absage bekommen auf der Basis, dass Sturm ja weiterhin das Online-Medium Nummer 1 bleiben, Rufzeichen, will. Ich denke mal, in einer aufgeklärten Welt mit dem Privileg auf Medien oder auf Meinungspluralität, das ist ja eigentlich ein medientechnischer Wahnsinn, oder? Weil wenn man das Nationalteam sieht, Marcel Kollers formuliert die Meinung, Kritik sichert die Weiterentwicklung. Marcel Koller, das ist auf 90 Minuten auch letztens gestanden, könnte natürlich sagen, hey, wir haben 9 von 10 Spielen gewonnen in letzter Zeit, Kritik ist eigentlich nicht zulässig. Ich glaube, das würde vielleicht bei Sturm kommen. Aber eigentlich ist ja das ein Wahnsinn, wenn man die Kritik nicht mehr äußern darf und auch hart kritisieren darf. Finde ich halt als einer, der das gern macht.
Gut, Kritik nicht zuzulassen, ist natürlich der erste Schritt in den persönlichen Abgrund, weil dann haben wir eine Gesellschaft, die totalitär wird. Ich meine, das klingt jetzt ziemlich martialisch und ziemlich extrem, aber unbequeme Medien auszuschließen, von wo auch immer und auf welche Art und Weise auch immer, wird sich auf Dauer nicht bewähren. Ich habe schon für verschiedenste Institutionen und Veranstaltungen Medienarbeit gemacht, wo mir der zuständige Verantwortliche gesagt hat, aber die lassen wir da nicht rein, weil die haben letztes Mal was Böses geschrieben. Ich habe gesagt, überhaupt keine Frage, dass wir die hereinlassen. Natürlich lassen wir die herein, weil zum einen sind wir in einer Demokratie, das ist ein akkreditierter Journalist, und aus welchem Grund sollten wir dem den Zutritt verwehren? Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte, wenn wir den nicht hereinlassen, hat der jede Menge Munition negativer Art, um die Veranstaltung oder das Event natürlich noch negativer zu beurteilen und darüber zu schreiben, weil er nicht dazu eingeladen war oder nicht in der Lage war, wirklich darüber zu schreiben. Also jemanden von einer Pressekonferenz auszuschließen, der medial berechtigt ist oder wäre, dort dabei zu sein, halte ich für einen groben Unfug.
Ich kann nur eindeutig zustimmen zu der Geschichte, weil es ist auch beim ÖFB, den du gerade so gelobt hast, natürlich so, dass die mit manchen Medien ihre Problemchen haben, die sie nicht so gerne mögen, aber sie versuchen eben trotzdem immer mit diesen Medien zumindest auf eine gewisse Art und Weise in Kontakt zu bleiben, weil das eine Strategie eben ist, die dahinter steckt. Und sie haben dann damit auch die Möglichkeit, diese Medien wieder irgendwie zu gewinnen, dass sie mit ihnen Geschichten machen und dass sie sie wieder zurück ins Boot holen. Sturm macht genau das Gegenteil. Sturm schupft jeden weg, der ihnen irgendwie was Kritisches vor die Nase wirft und schließt diesen ganzen Teil aus und wundert sie dann, dass dieser ganze Teil nicht mehr so gut Freund mit ihnen ist. Das ist strategisch einfach Blödsinn, unabhängig von allen anderen Dingen, die da dranhängen.
Was man dazu natürlich fairerweise sagen muss, ist, dass wie wir auch hier für den Podcast eben schon bei Sturm offiziell angefragt haben um Gesprächspartner, haben wir diese eh schon zitierte Absage bekommen. Was man dazu sagen muss, ist, dass der Alex Fasching uns natürlich auch gesagt hat, wenn wir gerne eine Akkreditierung fürs Stadion hätten oder so hier als Black FM, würden wir natürlich eine bekommen. Jetzt sind wir keine akkreditierten Journalisten. Also wir würden sozusagen auch als Internetmedium eine Akkreditierung fürs Stadion und für das Presse-Area bekommen. Das ist ja sehr nett und sehr klar, es hilft uns als Podcast natürlich einmal genau gar nichts. Ist aber so, und das ist ja das, worauf sie sich immer sozusagen berufen. Es darf eh jeder kommen und sie laden ja auch jeden ein und es ist jeder willkommen. Nur sie geben halt keine Informationen an jemanden hinaus, der nicht ein großes offizielles Medium ist, sondern sie geben nur ihre offiziellen Pressemitteilungen aus und Interviewanfragen etc. etc. werden halt immer so beantwortet, dass sowas halt nicht geht. Ne? Jetzt kann man sagen, das ist ein bisschen so der Mittelweg von ein bisschen was hergeben, aber eigentlich verhungern lassen. Und das, was schade ist, dass diese alternativen Medien dann drauf reagieren und mehr oder minder so Parallelveranstaltungen bauen und sich ihre Gäste einladen, die der Verein nicht hindern kann, dass sie kommen. Und so entsteht dann halt noch mehr impulsiv alternative Meinung rund um den Verein. Und ob das die Idee dessen ist, was der Verein hier tut, das weiß ich jetzt nicht. Oder ob ihnen nicht bewusst war, dass das eine logische Entwicklung ist, dass man diese Medien damit nicht auf Dauer tothungern kann, sondern dass die dann ihre Alternativszenarien basteln, wie sie auch an Meinung und Information kommen. Und ob das die Idee war und ob das der Verein wollte, dass eben solche Medien wie wir hier quasi entstehen, das weiß ich jetzt nicht, gell?
Es ist genau wie das Thema davor mit Foda und wie kommuniziert man eine Reise nach Frankfurt. Es ist keine Strategie dahinter, wie man mit sowas umgeht. Es gibt keine Strategie, wie man mit alternativen Online-Medien umgeht, wo man erwarten kann, dass der Kritikfaktor möglicherweise ein höherer ist, als wenn ihr ein Interview in der kleinen Zeitung gibt. Man hat keine Strategie für diesen Umgang. Man sagt einfach, man macht es nicht.
Zum Fan-Thema nochmal kurz. Ich möchte das jetzt nochmal ein bisschen aufwärmen. Wenn wir uns jetzt an die Aussendung des Kollektivs 1909 im Herbst erinnern, da haben Sie geschrieben, dass wichtige Personalentscheidungen sich als Missgriff herausstellten, dass es zu planlosen Aktionismus kommt, dass unter dem Schlagwort Sturm neu die eingeführten professionellen Strukturen nach und nach wieder abgebaut werden, dass es keine entsprechenden Hierarchien über den Trainer gibt, Schönfärberei des Trainers und dass ein Trainer sozusagen auf ein starres System baut, das auf Sicherheit bedacht ist. Jetzt frage ich dich, Peter, generell, was darf ein Fan und wie darf er es einfordern?
Der Fan darf einmal alles einfordern, so fängt es einmal an. Also ich, der Fan, der zahlende Zuschauer, der VIP-Gast, der Sponsor, einfordern darf er alles. Was dann als Antwort kommt und was das Resultat daraus ist, ist eine ganz andere Geschichte. Eine Frage dessen ist immer, wie fordere ich etwas ein, auf welche Art und Weise, mit welchen Stilmitteln und wie reagiere ich dann drauf? Also wenn die Fans den SK Sturm auffordern, bitten, darauf aufmerksam machen, wie immer man das jetzt bezeichnen möchte, etwas in der Vereinsstruktur zu ändern, dann ist das absolut in Ordnung. Dann hängt es aber mal davon ab, wie reagiert der Verein drauf. Und das ist dann ein Wechselspiel. Und da ist, glaube ich, die Frage, wie hat der Verein drauf reagiert?
Jürgen, hast du dazu eine Meinung?
Ich sehe das so ähnlich. Man darf in der Kurve jede Kritik äußern, die man möchte. Man darf schreien und pfeifen und schimpfen, wenn man möchte. Es ist halt eher, mir geht's gar nicht darum, was der Fan darf. Alles, was die Fans da in dem Fall jetzt machen, dürfen sie. Ob alles davon besonders schlau ist, ist ein anderes Thema. Wie der Verein darauf reagiert, ist auch nicht besonders schlau. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber Kritik ist okay, weil wir beschweren uns auch, wenn unsere Kritik nicht angenommen wird.
Burka Denzinger hat zum Beispiel geschrieben, die Fans würden so tun, als gehöre der Verein ihnen. Wem gehört der Verein?
Das ist mein Lieblingsthema. Ja, es ist eine sehr philosophische Betrachtung. Und wenn du mich jetzt fragst, wie ich das als Person sehe, dann sage ich dir, der Verein gehört sehr wohl den Fans und niemand anderem. Ja? Weil grundsätzlich muss man sich mal überlegen, was ein Verein de jure ist. Ja? Und solange sowas wie Sturm irgendwo diesen Vereinsmantel herumhängen hat, rechtlich gesehen, muss man sich damit auseinandersetzen, dass ein Verein für seine Mitglieder da ist. Ja, einen gewissen Zweck erfüllt, aber für seine Mitglieder da ist und durch seine Mitglieder Form erhält. Ja? Und das tun wir grundsätzlich bei Sturm immer unheimlich gern wegnegieren, wenn es nicht funktioniert. Ja? Also jetzt de jure hat der Herr Einzinger nicht recht, de jure kehrt der Verein den Fans. Ja? Jetzt kann es natürlich sagen, rein wirtschaftlich betrachtet könnte man sagen, der Verein besteht aus anderen Dingen. Das sind in dem Fall jetzt zwar GmbHs, die gehören natürlich nicht den Fans, weil die GmbHs haben sozusagen Eigentümer und denen gehört der Verein aus wirtschaftlicher Perspektive. Jetzt ist immer die Frage, wie will ich draufschauen? Und ich bin mir auch nicht sicher, ob die Fans so tun, als ob der Verein ihnen gehören würde. Ich tue mir nur hin und wieder vergegenwärtigen, was wäre denn, wenn Sturm Graz spielt und keiner hingangert? Vor ein paar Jahren hätte man noch sagen können, dann wäre es GAK. Ne? Momentan ist es nicht, weil momentan kommen verhältnismäßig viele Leute zu den Spielen der Roten, also für ihre Verhältnisse. Also kann man diesen blöden Witz auch nicht mehr mobilisieren. Aber das ist für mich schon immer die Gegenfrage dann. Was wäre denn, wenn keiner hingehen würde? Das ist meine Frage als Gegenantwort.
Man könnte das Argument sogar noch fortsetzen, die GmbHs gehören dem Verein, also gehören sogar die GmbHs den Fans, seiner Argumentation zufolge.
Ja, also da bin ich mir jetzt in den Besitzständen nicht ganz sicher, ob das wirklich so ist, aber wie auch immer. Also de facto, sage ich mal, der Verein als Körperschaft kehrt schon den Fans. Ne?
Aber der wichtigste Punkt dabei ist trotzdem der, was war er, wenn keiner mehr hingeht, zuschauen. Das ist das wichtigste Thema dabei und man sieht eh schon, was jetzt passiert. Es gehen ja immer weniger hin und sehen zu. Und wenn die Entwicklung so weitergeht, ist das nicht nur eine Frage der Eigentümerschaft, sondern auch eine Frage der wirtschaftlichen Kapazität, die sich nochmal verringert.
Dazu. Also genau. Macht der Baum, der fällt, ein Geräusch, wenn es keiner hört? sozusagen.
Ja, quasi.
Nein, also dann würde er Sturm nicht spielen praktisch, wenn keiner hingeht.
Gar nicht, aber wie der Jürgen richtig sagt, das ist halt bei einem Verein wie Sturm Graz, dessen Budget so dermaßen an Zuschauereinnahmen hängt, kann man halt auch sagen, es gibt sogar eine große wirtschaftliche Perspektive, die die Fans eröffnen oder auch nicht.
Peter.
Bei dieser Fanreaktion, die es zurzeit gibt, eben mit dieser Nicht-Unterstützung der Mannschaft, ich denke mir da immer, die Fans tun sich damit ja am meisten selber weh. Weil wenn ich dort jetzt noch Grödig fahre, zu welchem Auswärtsspiel auch immer, ich fahre ja dort nicht hin, weil es mir so fad ist und weil ich so gerne andere Sachen mache, sondern weil ich ein Schwarzer bin und weil ich den SK Sturm unterstützen, anschauen, dem SK Sturm folgen möchte. Jetzt bin ich in Grödig als eingefleischter Schwarzer. Die Schwarzen gewinnen noch, was weiß ich, wie lange Zeit wieder einmal ein Match, stimmt nicht, in Ried haben sie auch gewonnen, machen drei Tore, davon in der 93. und 94. Minute. In Wirklichkeit ist das, was du als Auswärtsfan davon träumst, du, oder? Entscheidest in der Nachspielzeit das Match, dann sogar noch eins drauf und bist ruhig und musst dich zurückhalten, um nicht zu jubeln. Und wenn du dich nicht zurückhalten musst, dann warum fahre ich dann hin?
Also ich glaube nicht, dass man das so sehen kann, weil natürlich gibt es diesen Boykott, den es jetzt gibt, aber ich glaube generell ist es ja so, also ich habe das in den letzten Tagen so erlebt, dass die Leute irgendwie das Gefühl haben, es muss was Neues passieren. Also es freut sich keiner irgendwie über die Erfolge. Die Leute sind gestern zum Beispiel ganz ruhig im Block gestanden und ich glaube nicht, weil sie es wollen haben, sondern weil einfach keine Freude, keine noch von innen oder noch nach außen gelebte Freude da ist.
Warum fahren die dann mit?
Naja, weil sie ja trotzdem Sturmfans und Supporter sind und sie wollen ja auch den Protest sozusagen damit kommunizieren.
Darum geht's. Das ist die Möglichkeit von Fans, Kritik zu äußern, ist in der Kurve und in der Öffentlichkeit. Und wenn man zeigen will, man ist nicht einverstanden, macht man das eben genau so. Also ich finde das ein völlig legitimes Mittel, zu sagen, wir zeigen jetzt durchaus die kalte Schulter und wollen euch jetzt gerade nicht. Und wenn es dann Spieler gibt, die nach diesem tollen Torerfolg, nach der Nachspielzeit dann mit dem Finger am Mund schweigend zur Kurve deuten, mehr oder weniger, seid schon still, weil wir gewinnen eh. Dass man dann keine Lust mehr hat auf den Verein, kann ich nachvollziehen.
Ich glaube, zwei Punkte dazu. Zuerst zum Peter. Dass eine klägliche Anzahl von Schwarzen auswärts nach Grödig fährt. Ich war dort auch schon auswärts. Das ist wirklich eine Odyssee, dorthin fahren. Das Stadion ist auch alles andere nur keinen Besuch wert. Das zeigt, dass denen das Äußern ihrer Kritik sogar einen ganzen verschissenen Samstag wert ist. Das muss man aus meiner Sicht auch anerkennen. Und zu dem eben genannten Spieler, der in der 94. Minute mit dem Finger vor dem Mund abdreht und die Kurve dazu auffordert, sich bloß nicht zu freuen, darf ich aus einer Facebook-Diskussion über diese Geste diskutieren. Da hat ein User, ich sage jetzt nicht, wie er heißt, geschrieben, der Gruber hat sich heute auch geoutet, Kategorie Fulltrottel. Dieses Posting hat 156 Likes bekommen. Das ist ja nicht zum ersten Mal, dass der Herr Gruber so etwas tut. Und wie soll ich sagen? Ich finde es halt verhältnismäßig bedenklich, wenn Spieler sich so instrumentalisieren lassen, weil dass das dem jungen Gruberbuben von selber einfällt, dass er so einen Blödsinn macht, das weiß ich nicht. Und wenn er es einmal macht und es sagt ihm keiner, dass es nicht besonders klug ist, dann ist das auch wieder ein bisschen schade.
Muss ein generelles Sentiment in der Mannschaft sozusagen
irgendwas sein. Ist da komisch, ja.
Okay. Um jetzt in den sportlichen Bereich langsam rüber zu wechseln, du hast einmal geschrieben in einem deiner Blogs, Platz 4 ist der Plafond. Was nicht ehrenrührig ist, aber den Sturmfans muss klar sein, dass alles andere in Zukunft Illusion sein wird. Das ist zwar traurig, aber leider wahr. Also wir hatten das ja auch in früheren Sendungen schon besprochen und ich habe das Bedürfnis, das auch nochmal jetzt in die Runde zu schmeißen. Ich habe das Gefühl, dass es da gar nicht so um Platz 3, 4, 5 oder 7 geht, sondern um die Tatsache, dass die Dinge einfach erfüllt werden, die sich ein Verein vornimmt und die Fans auch gutieren. Oder auch die Journalisten oder wer auch immer. Also zum Beispiel der Einbau von Akademiespielern und so weiter. Hat man das so sozusagen, gaukelt man den Leuten irgendwie mit dem Vorhaben irgendwie was vor, um die Masse zu beruhigen? Oder sind das ernst gemeinte Vorhaben, die zum Beispiel Sturm hat?
Ich glaube, man getraut sich nicht, den Sturmanhängern reinen Wein einzuschenken. Man versucht weiterhin auf der einen Seite diesen Anspruchsstandard hochzuhalten. Das heißt, wir sind weiterhin eine der Top-Mannschaften Österreichs und auf der anderen Seite den Fans zu vermitteln, wir sind ein Club, der junge Spieler aufbaut, wir haben unsere Amateure, die Amateurmannschaft ist eigentlich dazu da, um Spieler an die erste Liga heranzuführen, beziehungsweise die Bundesliga heranzuführen. Dann frage ich natürlich, wie kann es sein, dass in der aktuellen Österreicher Top-Rangliste, in der ja die Bullen aus Salzburg seit jeher darauf gepfiffen haben und überhaupt nicht mitspielen, das heißt, da gibt es im Prinzip nur 9 Clubs, die da rangieren, der SK Sturm stolzer 9. ist. Das heißt, nach 3 Vierteln der Meisterschaft hat der SK Sturm nur 69% der Einsatzminuten mit Österreichern besetzt. Das heißt, in jedem Match kommen alle 6 ausländischen Spieler, zumindest jetzt in der letzten Zeit, zum Einsatz, die auf dem Blankett stehen dürfen.
Also beim letzten Spiel gegen Gröding war es 5 Österreicher in der Startformation versus Admira Wacker, die hatten 9 Spieler
zum Beispiel. Die Admira hat sich jetzt stark gewandelt, das ist mir bekannt. Aber es geht trotzdem darum, am Meisterschafts, nicht übergreifend, sondern auf die gesamte Meisterschaft, auf die bisherige Meisterschaft betrachtet, hat der SK Sturm, vielleicht hat sich jetzt in den letzten 2 Runden geändert, aber nach 27 Runden die wenigsten Österreicher eingesetzt.
Also Frank, 4., 5., 3., was auch immer, egal. Du hast, glaube ich, bei der letzten oder vorletzten Sendung eine sehr ambitionierte Brandrede gehalten, was das anbelangt, dass das den Fans ja eigentlich nicht so ganz so wichtig ist, ob man jetzt 4. ist oder 5.
Ich bin der festen Überzeugung, dass es nicht so wichtig ist und ich bin der festen Überzeugung, dass man sich hier als Sturm Graz Beispiele anderer Ligen anschauen könnte, wo die Verhältnisse ähnlich sind und wo ein Underdog-Tum kultiviert wird und den Fans auch mitgeteilt wird und das auch immer begründet wird und die Vereine werden nicht müde, klarzumachen, dass sie in der Robin Hood-Rolle sind und vielleicht ab und an mal den Großen was abrittern und die generieren daraus eine gewisse Coolness und generieren daraus ein Profil für ihre Marke als Verein und eine Identität, mit der sich die Fans sehr, sehr gut identifizieren können. Und wenn ich nicht müde werde, klarzumachen, dass es hier einen riesengroßen wirtschaftlichen Unterschied gibt und wenn ich nicht müde werde, das zu verdeutlichen und wenn ich auf der anderen Seite glaubhafterweise versuche, meinen wirtschaftlich vitalen Weg zu gehen mit jungen Spielern, mit Nachwuchsspielern etc. etc., dann glaube ich, und wenn man das eine Zeit lang macht und wenn ich einen Trainer habe, der das glaubhaft tut und wenn ich das von unten nach oben in all meinen Mannschaften so pflege, dann glaube ich, dass das sehr wohl sehr, sehr gut funktionieren wird, vor allem in Graz. Da sind wir lokal chauvinistisch genug. Wir finden das ganz super, wenn da die Steirer Buben unten rennen. Ne? Das ist ja ganz spitze. Und also jeder, der mir sagt, sowas würde bei Sturm Graz nicht funktionieren, den kann ich nur auslachen. Das würde garantiert funktionieren. Und ich müsste halt nur die Eier haben zu sagen, gut, ich kann mich mal auch als Funktionär von meiner Eitelkeit trennen und will nicht der Top-Funktionär des 1., 2. oder 3. der österreichischen Bundesliga sein, sondern es ist auch in Ordnung, wenn ich der Top-Funktionär des 5. in der österreichischen Bundesliga oder des 6. bin. Aber dafür bin ich der Top-Funktionär des Vereins, der mit seinen Fans am besten auf Du und Du ist und die größte Robin Hood-Emotion in der österreichischen Bundesliga entfachen kann. Ich fände das eine super Positionierung. Die nimmt in der Liga eh keiner. Die würde mir auch wahrscheinlich so schnell keiner abrittern. Das wird, glaube ich, super funktionieren.
Stimmt wahrscheinlich alles. Und ergänzend dazu noch, es ist völlig wurscht, ob Sturm heuer 4., 5., 6. oder 7. wird.
Weil oder Meister, wie der Markus Zottler gesagt hat.
Ja, Meister wäre möglicherweise was anderes. Aber diese Positionierung und die Platzierung am Ende dieser Saison ist zum Beispiel völlig belanglos, weil selbst wenn wir als 4. zufällig in den Europacup rutschen, wir scheiden eh vor der Gruppenphase aus. Der Punkt ist der, dass man jetzt in Wirklichkeit die Gelegenheit beim Schopfe packen müsste, die nächste Saison zu organisieren. Und diese Geschichte mit Gerhard Goldbrich und der Zurücklegung der sportlichen Agenten ist ja quasi eine Einladung dafür, jetzt jemanden zu holen, der einen Kader baut und der irgendwie versucht, diese Mannschaft so zu positionieren, dass man nächstes Jahr neu starten kann.
Wen würdest du dir wünschen, Jürgen?
Ich wünsche mir eigentlich nur eine Sache, dass es nicht wieder jemand aus diesem Dunstkreis ist, der eh schon mit Franco Foda ganz lange befreundet ist und wo es wieder so eine Kombination Trainer-Sportdirektor gibt, wie sie eh jetzt die ganze Zeit war.
Okay, Peter, hast du Ideen für einen Sportdirektor?
Ob ich Ideen habe, ja, ist überhaupt nicht relevant. Mein Wunsch wäre, ähnlich wie der vom Jürgen, dass da jemand kommt, der einen völlig frischen Wind bringt und völlig unbedarft dem Ganzen gegenübersteht und vielleicht, wie soll ich das jetzt gepflegt ausdrücken, von Seiten des Trainers nicht allzu sehr beeinflussbar ist.
Frank, du hast sicher eine super Idee.
Millionen von super Ideen, aber da ich dafür nicht Zeit kriege, werde ich keine davon jetzt hier äußern. Ich frage mich nur gerade auf das, was der Peter gesagt hat, ob es die Person gibt, die du in dieser Konstellation jetzt installieren kannst, die in dem Verein so schnell neuen Wind produziert, gegen die alten knarrenden Mühlen ankommt und genug Widerpart dem Cheftrainer gegenüber ist, damit da nicht sozusagen der Cheftrainer sein Ding durchzieht, obwohl halt der auf der Sportdirektorposition jetzt anders heißt. Und ne? Ich frage mich halt, ob es die Person gibt und wenn es diese Person gibt, ob Sturm Graz die zahlen kann.
Da bin ich in diesem Zweifel ganz bei dir. Aber wenn es diese Person nicht gibt, dann muss man es nicht holen. Und wenn man eine Person holt, dann muss sie diese Eigenschaften haben. Alles andere wäre gut verbranntes Geld.
Gut, das heißt also auf Deutsch, wenn da jetzt eine vereinsintern Lösung installiert wird, von der man ja auch schon munkeln gehört hat, weil es gibt ja im Verein jemanden, der ganz viel sprechen kann und deshalb wäre er ja super Sportdirektor, weil er mit jedem Spielermanager auf Du und Du parlieren könnte, ne, der Schili Prilasnik, ne, der kann auch Excel. Und also das heißt, wenn zum Beispiel sowas passieren würde, wärst du der Meinung, das ist eine komplett sinnlose Aktion?
Ob sie komplett sinnlos ist oder wäre, oder sagen wir so, ob sie vollkommen sinnlos ist oder wäre, kann ich nicht sagen, aber was ist schon vollkommen?
Mhm. Also die Horrorvorstellung ist, wenn irgendjemand aus dieser alten Champions League Mannschaft jetzt den Sportdirektor macht, also da würde ich mich mit Grausen abwenden. Auf den Punkt, den du vorher gesagt hast, es hängt eben davon ab, wie diese Rahmenbedingungen geschaffen werden für einen Sportchef. Wenn der dieses ureigene Vier-Augen-Prinzip hätte mit einem Wirtschaftskonterpart gegenüber, aber seinen sportlichen Bereich verantworten könnte, sehe ich die Möglichkeit, dass so jemand arbeiten könnte. Jetzt gibt es aber dann einen General Manager noch immer, der nicht mehr Sportdirektor ist und keiner weiß, was er sonst vielleicht nur alles ist. Also unter den Konstellationen, die Sie da jetzt abzeichnen, sehe ich natürlich ein bisschen schwarz leider, ob dieser Mensch wirklich frei von der Leber weg dieses Ressort übernehmen kann. Aber möglich wäre es schon.
Nein, es ist ja eine Traumkonstellation, das muss man sich mal verdeutlichen. Wenn die Position des General Managers bestehen bleibt, ist es ja der Manager über den beiden Geschäftsführern. Jetzt unabhängig davon, dass ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, im Fahrwasser auch von Friedrich Sandner, zwar was den braucht, aber ist ja wurscht. Es gibt ihn dann halt, ne? Lustigerweise ist er ja Personalunion mit dem wirtschaftlichen Geschäftsführer. Das heißt, mit dem muss er mal nicht so viel diskutieren. Das ist praktisch. Diskutieren muss er nur mit einem eventuellen sportlichen Geschäftsführer, der ja, wenn man die Konstellation sauber fertig denkt, der Vorgesetzte des Cheftrainers wäre, der wiederum ja gut Freund mit dem vorigen sportlichen Direktor, nämlich dem jetzigen General Manager und wirtschaftlichen Geschäftsführer ist. Das heißt, es wäre am Ende des Tages ja trotzdem zwei gegen einen. Und wenn der Trainer was haben will, wird der General Manager wahrscheinlich über den sportlichen Geschäftsführer drüber entscheiden. Also da kann ja nur ein Hampelmann kommen auf der Position, oder?
Genau das habe ich gemeint mit Rahmenbedingungen.
Okay. Aber es wird sicher besser sein als die Variante, dass der Co-Trainer und der sportliche Geschäftsführer in Personalunion waren, das wir auch schon gehabt haben, nicht?
Also das Tumani-Syndrom.
Dass der Co-Trainer...
Tumani umgekehrt.
Ja, genau.
Dass
der reziproke Tumani.
Dass eine Person zuerst unten beim Training auf Anordnung des Trainers die Hütchen aufgestellt hat, dann hinaufgegangen ist ins Büro, sich den Trainingsanzug ausgezogen und das Sakko angezogen hat und dann zum Trainer gesagt hat, so wie du da trainierst, das ist nichts. Ne? Also alles andere ist besser, aber um das jetzt auf den Punkt zu bringen, ich hielte eine externe Lösung für wesentlich vernünftiger als eine interne.
Okay, aber ihr seid, oder wir sind uns alle einig, dass es sinnvoll ist, einen Sportdirektor zu holen.
Natürlich ist es sinnvoll, auch wenn es der Gerhard Goldbrich bis vor kurzem auch im Fernsehen nur live bestritten hat, dass er natürlich ausreichend Zeit für diese Position hat. Es hat sich mittlerweile möglicherweise durch ein paar Hinweise vom Präsidenten herausgestellt, dass das doch nicht so ist. Aber dass man das versucht, ist zumindest, was soll man sonst machen? Das ist logisch, dass man irgendjemanden braucht, der diesen sportlichen Bereich quasi in die Hand nimmt.
Und am Beispiel des James Jago, du hast einen Blog drüber geschrieben, auch wirklich sinnvoll, dass man wen holt, der vielleicht wirklich passende Spieler holt.
Ja, also ich habe als Reaktion darauf bekommen vom General Manager, wie ich gesagt habe, was ist jetzt mit James Jacko? Ja, was soll mit dem sein? Da habe ich gesagt, ja, der spielt nicht, der wird schon spielen. Und außerdem, wir wollen ihn nicht einbürgern. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt hole ich einen Australier, der bis zum 12. Lebensjahr in Österreich gelebt hat, offensichtlich trotzdem sehr schlecht Deutsch spricht, und den hole ich jetzt als Hoffnungsträger, und der kann aber nur dann auf der Bank sitzen, wenn ich ihn einbürger. Also es läuft da nicht alles so rund, wie es laufen könnte.
Kurzer Ausblick noch, Wünsche, was muss im Sommer passieren, dass sich die Situation bei Sturm merklich bessert, auch was das Umfeld anbelangt?
Sehr weit hergeholter, unrealistischer Wunsch. Ich hätte gern, dass es eben dieses Vier-Augen-Prinzip gibt. Ich hätte gern eine klare Struktur, dass es in diesem Verein einen wirtschaftlichen Geschäftsführer gibt. Von mir aus kann das der Gerhard Goldbrich sein, lieber wäre mal jemand anderer. Und einen sportlichen Geschäftsführer gibt und dieses Vier-Augen-Prinzip tatsächlich das erste Mal gelebt werden würde seit Anbeginn dieser ominösen Sturm-Neugeschichte. Das hätte gern. So würde ich gern in die neue Saison gehen.
Frank, die Wunschkiste.
Boah, die ist unendlich. Das würde das Format unglaublich sprengen. Zum ersten wünsche ich mir für das letzte Viertel der Saison, dass zumindest irgendwie der Graben, den ich da zwischen Mannschaft und Fans fühle, sich wieder schließt, weil das halte ich für einen furchtbaren Kollateraleffekt der letzten Monate, der hier entstanden ist. Und ich kenne kein internationales Beispiel, wo das irgendwann schon mal eine super Idee war, dass Mannschaft und Fans gegeneinander gestanden sind. Und momentan habe ich ganz stark das Gefühl, dass es so ist. Und diese beleidigte Mimosenposition der Mannschaft kann ich gar nicht verstehen. Und aus Sicht der Kurve muss ich sagen, man kann viel erzwingen. Auf Dauer wird es halt auch nicht die Optimallösung sein, dass das Heimerlebnis in Liebenau unten komplett zu boykottieren. Also da werden beide Seiten ein bisschen aufeinander zugehen müssen. Ich glaube, das geht nur von der Mannschaft aus, wenn überhaupt. Niemand anderer wird das einleiten können. Und das würde ich mir zum einen wünschen, und zum anderen, wenn ich mir was Unrealistisches wünschen darf, so wie der Jürgen, dann würde ich mir halt wünschen, dass ein Sportdirektor gefunden wird, der so eine Charakteristik an den Tag legt, wie es der Peter und ich vorher gezeichnet haben. Weil dann bin ich mir ziemlich sicher, dass sich der gegenwärtige Cheftrainer über kurz oder lang verhältnismäßig schnell verabschieden wird. Wohin auch immer, weil ich glaube nicht, dass der das mag, dass er so einen Widerpart bekommt. Dem wird er sich, glaube ich, nicht gern stellen wollen. Und wenn er dann weg ist, wäre der Weg frei für einen anderen Trainer. Der Verein wird ihn so nicht hergeben können von sich aus, weil das wird sich der Verein schlicht und ergreifend nicht leisten können. Also muss man ihn entweder wegloben oder hoffen, dass er selber was Besseres findet. Vielleicht haben wir ja noch einmal das Milanic-Glück, ne? Hoffen kann man ja, ne?
Die Geschichte mit der Franco Foda wird den Verein verlassen, halte ich, wie ich auch schon geschrieben habe, für ausgesprochen unwahrscheinlich, weil egal wie sich die sportlichen Wege in den nächsten und letzten Runden entwickeln, wie der Frank schon gesagt hat, der SK Sturm wird sich nicht leisten können, den Herrn Foda von sich aus zu verabschieden. Der Herr Foda wird nicht von sich aus gehen, ohne etwas anderes zu haben, schön blöd müsste er sein. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein anderer Verein oder gar Verband, der war ja auch als Teamchef von Georgien im Gespräch, wie ich vernommen habe, also dass diese Variante zutrifft, dass jemand von auswärts den Herrn Foda holt, halte ich für sehr unwahrscheinlich, um zu sagen, für nicht relevant. Was ich mir wünschen würde, ist, wie auch schon besprochen wurde, die Gräben zwischen Fans und Mannschaft und Verein schließen sich wieder, weil wir wissen alle, wenn es in Liebenau Stimmung gibt, dann kommt die von der Kurve. Wenn es keine Stimmung gibt, haben wir die anderen, die im Stadion sind, keinen Spaß. Also würde ich mir sehr wohl wünschen, die Kurve steht wieder zu 100% hinter der Mannschaft. Und was ich mir noch wünsche, ist, dass das Präsidium bzw. die Offiziellen des SK Sturm den Fans reinen Wein einschenken, ihnen sagen, in welche Richtung die Reise geht, dass man die Fans diesbezüglich nicht im Unklaren oder überlässt, weil der Sturmfan hat schon sehr viel erlebt und der Sturmfan geht auch ins Stadion, wenn er nicht um den Meistertitel, wenn er die Mannschaft nicht um den Meistertitel mitspielt, sondern wenn er ehrlichen Fußball sieht.
Habt ihr noch irgendwelche Ideen, was wir fragen könnten? Nein, alles happy, alles zufrieden.
Eine Kleinigkeit hätte ich noch. Bitte. Und zwar, weil es mir auch beim Frank heute aufgefallen ist.
Dass er einen schönen Pullover anhat, oder?
Ja, vielleicht könnte man den kurz herzagen. Gut, super, Frank.
Prost, ich habe gerade ein Foto gemacht.
Der Frank hat auch verwendet vorher Sturm Graz. Sturm Graz ist für mich eine runde Kugel. Weil es geht immer darum, die Marke Sturm oder die Marke Sturm Graz zu positionieren. Sturm ist eine Marke, aber es ist Sturm oder der SK Sturm. Ich habe noch nie einen Wiener gehört, der von Rapid Wien gesprochen hat. Also wenn wir da oder irgendjemand, der im Dunstkreis von Sturm tätig ist, Sturm Graz sagt, stellen sich bei mir immer die Haare auf.
Das sind eh nicht so viel.
Die Haare?
Ja.
Gut, wahrscheinlich deswegen. Darf ich das auch noch hört sagen? So, also.
Aber die Fangesänge drehen sich auch um beides. Es geht um Sturm Graz, als auch um Rapid Wien bei Ultra-Fangesängen. Aber ich weiß schon, was du meinst mit dem, dass man die Marke als SK Sturm positioniert. Das ist eines der wenigen Dinge, die auch funktionieren, weil das machen die Offiziellen tatsächlich meistens.
Meistens.
Wenn man Interviews macht, wird es zumindest immer ausgebessert.
Okay, da sind mir ganz andere Dinge aufgefallen, aber wenn du das so registriert hast, nehme ich das jetzt einfach so zur Kenntnis.
Ich wollte jetzt irgendwie sagen, dass es möglicherweise ein Erfolg deiner Zeit dort ist.
Oh, danke.
Okay, und zu guter Letzt kommen wir, wie immer, zu unserem kleinen Umschaltspiel. Der Peter kennt das noch nicht. Ich werde eine Entweder-Oder-Frage stellen und du musst dich für eines entscheiden und dann kurz sagen, warum du das genommen hast. Also, wir starten dann gleich mit dir, dass es gleich ganz unfair ist. Heimat großer Töchter, Söhne oder Heimat bist du großer Söhne?
Heimat bist du großer Söhne.
Warum?
Weil ich es für einen absoluten Schwachsinn halte, Frauen auf diese Art und Weise zu positionieren und ihnen so helfen zu wollen.
Okay. Frank, Zugfahrt oder Zugvögel?
Zugfahrt zu Zugvögeln habe ich, außer dass wir das Auto anscheißen, überhaupt keinen Bezug.
Ihr Straßenmeisterei oder Schulmeisterei?
Schulmeisterei, wenn man das ein bisschen näher ist.
Peter, Richard Lugner oder Jazz Kitty?
Richard Lugner, weil die Jazz Kitty steht bei mir auf der dunkelschwarzen Liste.
Okay. Frank, blau machen oder blau sein?
Blau machen klingt entspannender.
Jürgen, Queen Elizabeth oder Dancing Queen?
Queen Elizabeth, für die finde ich irgendwie eine coole Socke.
Peter, Gruber oder Clem?
Clem, weil der nimmt seine Kraft oder seine Kondition dafür her, um zu laufen und nicht um den Finger an den Mund zu führen.
Frank, du als Abwehrrecke. Avlonitis oder Lykogianis?
Avlonitis, gar keine Frage. Aus meiner Sicht Turm in der Schlacht, der Außengrieche ist auch super, aber ich stehe mehr auf dem Innengriechen.
Jürgen, Rücktritt oder Trittbrett?
Rücktritt, weil einige notwendig werden.
Jetzt letzte Runde. Marathon oder Fußball?
Fußball, weil Fußball schaue ich mir jetzt meistens im Fernsehen oder wo auch immer an. Marathon ist ja ziemlich hartes Training notwendig.
Okay. Franki, Schritttempo oder Schritt halten?
Bei Schritttempo kann ich gut Schritt halten.
Okay. Und last but not least, Peter Klimkeit oder Burkhard Henzinger?
Darf ich einmal sagen, ich möchte nicht antworten?
Du darfst das sagen, aber ich akzeptiere es nicht.
Dann Peter Klimkeit, weil es einfach lustig war, mit ihm im TV-Studio zu sitzen und ihm beim Schminken zuzuschauen.
Okay, gute, das war eine super Antwort. Zum Ende einen herzlichen Dank an die Aufnahmeleitung, Redaktion und Technik in Personalunion und zwar dem fleißigen Martin Meyer, der, so glaube ich, die Meyer-Raus-Graffitis gerade so wörtlich genommen hat und in der Sonne gerade vor dem Studio weilt. Danke an meine Gesprächspartner, danke an alle, die zugehört haben. Wir möchten euch noch weiter ganz herzlich einladen. Lasst uns eure Meinung zu den angesprochenen Themen wissen. Postet eure Kommentare auf blackfm.at, unserer Facebook-Seite. Erzählt allen, dass es uns gibt und macht auch Themenvorschläge, was wir in nächster Zeit diskutieren können. Wir wünschen euch je nachdem einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle bis bald bei Black FM. Black FM.